Hans Thiersch, Lothar Bönisch, Spiegelungen, Lebensweltorientierung und Lebensbewältigung, Gespräche zur Sozialpädagogik, Belz Juventa Verlag, Weinheim und Basel, 2014.
Grundlegungen, erstes Kapitel. Es braucht eine am Leben ausgerichtete Ausgangsbasis sozialpädagogischen Denkens.
In der vorindustriellen Gesellschaft lagen die Leiden offen. Heute sind sie definiert, in soziale Probleme eingerahmt. Werden sie dadurch nicht auch verdeckt?
Also ich denke, das ist komplexer. Ich versuche mal, mich anekdotisch anzunähern. Früher hat mich die Geschichte von Othello und Desdemona beschäftigt, wie sie Shakespeare erzählt. Also die Geschichte von Othello, dem erfolgreichen, aber zur Eifersucht verführten Heerführer, der seine Frau dann umbringt. Was wäre, wenn die beiden heute lebten? Wir würden hoffen, dass sich Desdemona, seine Frau, wenn er sich in seinem Argwohn verfinstert und gleichsam besinnungslos wird, noch rechtzeitig von ihm loslösen könnte und zu einer Freundin oder besser ins Frauenhaus rettete, anstatt in der beklommenen und lähmenden Ahnung, dass etwas passieren wird, nur inbrünstig zu beten und auf ein Unheil zu warten. Ihm dagegen würden wir raten, in ein Männerprojekt zu gehen, damit er lernen könnte, mit seinen Gefühlen anders umzugehen, als sie in Wutausbrüchen und Gewalt auszutoben und sich in einen Mord hineinzusteigern. Ehe ich dich tötete, liebte ich dich.
Der Satz könnte auch in einem heutigen Gerichtsprotokoll zur häuslichen Gewalt als Beteuerung des Täters stehen.
Heute empfinden wir ein solches Geschehen als Verbrechen, das, hätte man rechtzeitig eingegriffen, vermeidbar gewesen wäre. Während man doch damals dachte, das sei Schicksal, das sei unaufhaltbares Schicksal, von dem man mit Entsetzen hört, das Angst und Schaudern erregt und auf Mitleid setzt. Das ist eben Leben, dachte man. Wir denken heute, es müsste nicht so dramatisch und hoffnungslos sich fügen, und wenn es das tut, ist es, so scheint uns, viel unterlassen worden, was möglich und notwendig gewesen wäre, was hätte eingreifend, vorbeugend, abfangend und helfend getan werden können. Ich verdeutliche noch einmal, ich war neulich in einem Drama von O'Neill, da ging es um Alkoholexzesse, beinahe wie im Lehrbuch. Ich saß davor und konnte es kaum aushalten und dachte nur immerzu, hört auf, holt euch einen Therapeuten, geht in eine Selbsthilfegruppe. So uninformiert und jenseits aller Hilfe darf man doch heute nicht in den Abgrund taumeln. Das ist nicht Schicksal, das ist ungekonnt.
Hier geht es ja aber doch um Projektionsflächen, die man bietet, die man braucht, um die verdeckten Ängste und Lüste abspalten zu können. Solche exzessiven Antriebe sind doch bei allen irgendwie da, aber zivilisatorisch sind sie mehr denn je in einer Gesellschaft unterdrückt, in der man selbst dauernd auf sich achten muss, dass man funktioniert, egal welche Abgründe sich dabei in einem auftun. Nicht nur viele der gegenwärtigen Inszenierungen im Theater greifen da hinein, auch mancher Filmregisseur langt da richtig zu. Therapeuten fallen da vielleicht uns ein. Den meisten Zuschauern kämen sie als aufgeklärte Langweiler entgegen, die einem den Kitzel nehmen wollen.
Da fällt mir auch der Satz von Hegel ein, dass die aufgeklärte Welt keine Dramen mehr kennt, sondern nur noch Romane und Erzählungen. Ich möchte das mit dem Grundimpuls der Moderne zusammenbringen. Menschen sollen ihr Leben im Zeichen von Individualisierung und Biografisierung selbst in die Hand nehmen. Ich denke an die alte Geschichte, die Pico della Mirandola erzählt. Nach der Erschaffung der Welt kamen alle Tiere der Reihe nach zu Gott. Der Pfau erhielt seine Federn, der Elefant seinen Rüssel, jedes etwas Besonderes, Auffallendes, bis dann der Mensch kam und auch seine besondere Zier wollte. Gott aber sagte, dass er gar nichts bekäme, denn er habe sich selbst und seine Vernunft. Er solle zusehen, wie er sein Leben gestalte. Dieses Gestalten ist sicher der Grundimpuls der Neuzeit, und man kann Schritt für Schritt verfolgen, wie es sich in immer weitere Kreise bezieht, erst auf die Gesellschaft und dann auf die inneren Dispositionen. Erst kam die Soziologie, dann weiter nach innen dringend die Psychologie und die Psychoanalyse, die nach Urgründen sucht, um sie aus dem Unbewussten hervorzuheben und gestaltbar zu machen. Im Zug dieser Entwicklung steht dann auch die Sozialpädagogik. Leben, also Not, Verelendung, Hilflosigkeit und Verunsicherung müssen gestaltbar sein. Schicksalhafte Dramen müssen und dürfen nicht sein.
Und deshalb lassen wir sie in der gesellschaftlichen Wirklichkeit ja auch nicht so nackt auf uns zukommen. sondern wir stecken sie in den Mantel sozialer Probleme und ziehen dann Fälle heraus, die bearbeitbar sind.
Aber es ist doch auffallend, wie sich die moderne Kunst gnadenlos von diesem Optimismus entfernt. Je gestaltungsoptimistischer sich die Gesellschaft gibt, umso dramatischer hält sich in der Kunst das Bild von Hoffnungslosigkeit und Schicksalsgefangenheit. Nicht von ungefähr werden Therapie und Sozialpädagogik in diesem ästhetisch-dramatischen Diskurs nur verächtlich über die Schulter angeschaut, weil sie, so meint man, doch nicht begreifen, was Leben ist und dauernd nur davon reden, dass man doch helfen müsse und könne.
Bei vielen dieser Inszenierungen wird aber der Gestaltungsoptimismus nicht nur maßlos, sondern in gewissem Sinne auch lehrstückhaft aufgebrochen, sodass man spüren kann, je gestalteter, je rationaler der Mensch mit sich selbst umzugehen glaubt, desto mehr nähert er sich der Grenze ja dem Abgrund, aus dem heraus ihm schwant, dass er seiner selbst nicht mehr sicher ist, dass das Subjekt eben nicht so ohne weiteres über sich verfügen kann. Wenn Bourdieu darin recht hat, dass wir in die Epoche der Paradoxien eingetreten sind, dann scheint es normal zu werden, dass je gesicherter wir uns fühlen, desto größer die Angst ist vor dem, was unvorhergesehen auf uns hereinbrechen könnte.
Das heißt doch, dass es in unserer Gesellschaft zwei Kulturen gibt. Einmal die Kultur der immer wiederkehrenden, dramatisch aufbrechenden Ausnahmezustände, wie sie auf der Bühne und auf dem Bildschirm inszeniert werden. Zum anderen die moderne Selbstverständlichkeit, dass wir inzwischen in unseren sozialstaatlichen Verhältnissen Strukturen entwickelt haben, in denen solche wilden Dramatiken verhindert werden können, in denen der Umgang mit ihnen jenseits von Verzweiflung und Zerstörung geregelt werden kann. Also, die Sozialpädagogik muss sich dazu bekennen, dass sie einen optimistischen Hilfswillen hat, der Struktur in die Lebensschwierigkeiten bringen und sie damit so thematisieren kann, dass sie bearbeitet werden können. Gleichzeitig aber kann die Sozialpädagogik das Gegenbild dramatischer Erinnerung und das Wissen von einer anderen Wahrheit des Lebens nicht negieren. Es gibt beides: die Anstrengung um einen bewältigten, gestalteten Alltag und die Erkenntnis, dass wir unseren Alltag ohne zugespitzte und dramatische Gegenbilder nicht in seiner Wahrheit fassen können. Das ist ein dialektisches Spiel. Da die tägliche Hoffnung der Menschen auf einen gelingenderen Alltag, dort die Symbole der menschlichen Hilflosigkeit, Verlassenheit und Abgründigkeit.
Diese Dialektik von Hoffnung und Hoffnungslosigkeit schließt sich aber nicht. Und trotzdem wird sie dauernd in den Medien präsentiert. Die Ängste werden ins Bild gebannt, können so von der Sprache abgespalten, in emotionale Projektionszonen der Abwehr gebannt werden. Man ist danach erschüttert bis angeekelt, aber man kann es in dieser emotionalen Distanz dann doch von sich weghalten.
Und diese Gegenbilder werden immer extremer. Wie lange können wir solche extremen Bilder in allen Kanälen, täglich Operationen am offenen Herzen, Killer, noch und noch obszöne Outings en masse, wie lange kann die Suggestion solcher Schreckensbilder in Relation zum Alltag gehalten werden? Die durchsichtige Hülle des schützenden Umgangs ist ja schon gerissen, wenn die medialen Inszenierungen die Wirklichkeit des Alltags vielfach übersteigern, verzerren und dadurch übergriffig werden. Kinder fragen dann zum Beispiel, warum um sie herum doch gar nichts Schlimmes passiert, wo doch im Fernsehen dauernd der Teufel los ist. Entgrenzungen werden sichtbar, die unweigerlich zu Orientierungsproblemen führen müssen. Die Funktion dramatischer Symboliken gerät ins Rutschen. Die dramatischen Bilder geraten ins Alltagsleben hinein. Das Zutrauen zu sich selbst kann gestört werden, und dies zu erkennen ist mehr als Kulturkritik. Solche Entgrenzungen sollen aber nicht verdecken, dass es die Spiegelung des dramatischen Inneren in der Spannung zum Alltag braucht. Und deshalb ist in der Sozialpädagogik immer auch das reflexive Eingeständnis nötig, dass sie mit ihrer Problemintervention auch Lebensthemen überformt und zudeckt. Das ist die tragische Seite der Sozialpädagogik. Sie muss helfen, muss sich darauf ausrichten, den betroffenen Menschen ein gelingenderes Leben zu ermöglichen. Sie muss dazu beitragen, dass sie handlungsfähig werden. Und trotzdem erfährt sie immer von Neuem, dass sie es nicht in der Hand hat. Bis in die Supervisionsliteratur hinein geht es immer wieder darum, mit Zufällen, mit unentwirrbaren Verquickungen, mit Schuld und Versagen umzugehen. Das ist ein Indiz dafür, dass Sozialpädagogik in der Spannung zwischen Gelingen und Scheitern steht, so wie sie das Leben ja auch bestimmt.
Wenn man Leiden übergeht und es vorschnell in Fallhülsen und Problemetiketten packt, wenn man seine Angst nicht zur Sprache kommen lässt, weil sie nicht diagnostisch integrierbar ist, geschieht auch so etwas wie eine Entmündigung der Klientin. Die Sprache ist das wichtigste Mittel der Sozialpädagogik, nicht nur den Klientinnen gegenüber, sondern auch im innerfachlichen Diskurs. Und deshalb muss sie darauf untersucht werden, ob sie diese Spannung auch trifft. Es wird dauernd aktiviert, ermächtigt, ressourcenorientiert, mit einer Selbstverständlichkeit gearbeitet, die voraussetzt, dass das Subjekt startbereit zu seiner Ermächtigung ist und nicht vielleicht das blockierte Opfer, der gebundene Gefangene seiner selbst. Man setzt an der Aktivierung an und übergeht die inneren Konflikte, die diese Aktivierung dann zwar zur Sache der Sozialpädagoginnen, aber nicht immer zu der des Klienten machen. Was muss ich also tun, dass die betroffenen Menschen nicht gleich innerlich verstummen, weil sie sonst Angst haben, den Hilfeprozess, das Verfahren zu stören?
Hier ist eine Selbstkritik sozialpädagogischer Sprachbilder und Haltung notwendig. In der Beratung sind Professionelle heute bisweilen von einer gnadenlosen Freundlichkeit. Sie machen Angebote und denken und erwarten, dass diese angenommen werden. Wenn nicht, dann ist es entweder Widerstand oder Unfähigkeit, dann lässt man es halt laufen. Das ist eines der zwiespältigsten Muster der Psychoanalyse, das entsprechend verdinglicht auch immer wieder in der Sozialpädagogik gerne gebraucht wird. Alles, was nicht passt, ist Widerstand. Gerade der aber müsste zugelassen und als Eigensinnigkeit verstanden werden.
Deshalb wäre auch mehr zu fragen, wann Klientinnen an der Jugendhilfe scheitern und nicht umgekehrt. Wenn das Verstehen nicht erwidert wird, wird dem anderen das Verständlichsein abgesprochen. Ja, ihm wird vielleicht sogar Unverständliches und dann Unerklärtes und fast Archaisches unterstellt. Aber vielleicht spielt auch hier wieder ein allgemeines Paradox mit. In einer Welt, in der alles erklärbar und verstehbar sein muss, wächst der Druck, nach dem Unerklärlichen zu greifen, wenn man nichts versteht.
Da gibt es ganz offensichtlich ein Bedürfnis. In den Medien wurde anlässlich der Trauerfeier für den deutschen Nationaltorhüter Enke, der sich Suizid begangen hatte, hervorgehoben, dass der niedersächsische Ministerpräsident bei der Trauerfeier gesagt hatte, dieser Tod zeige, dass es Dinge im Menschen gäbe, die man nicht verstehen könne, die müsse man stehen lassen. Dies wurde allseits als Erleichterung empfunden, angesichts des Verstehens und Deutungswahns, mit dem wir sonst alles überziehen. Es geht um den Umgang mit dem Rätselhaften, mit der Würde des anderen, die sich der Rekonstruktion entziehen. Ich will dieses Wissen um das, was nicht verstanden wird, noch etwas erweitern. In Goethes Faust gibt es den verwunderlichen Satz, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Das Böse erscheint hier als Prinzip um seiner selbst willen. Und es gibt ja immer wieder diese entsetzliche Hilflosigkeit angesichts des puren, unbegründbaren, des sich nur selbst erfüllenden Bösen. In diesem Zusammenhang ist es dann, finde ich, ganz spannend, dass in der Sozialpädagogik die Auseinandersetzung mit dem Bösen als dem nicht erklärbaren und sich verweigernden offenbar nicht stattfindet. Stattdessen gibt es die Frustrationsthese und die Deprivationstheorien, also Erklärungsmuster, die vorgeben, in etwas eingreifen zu können, was in vielem doch unverständlich bleibt.
Man stellt immer, zumindest intentional, das Besiegen voran. Die Bösen sind zu besiegen, auch wenn das Böse bleibt. Im Vordergrund steht der Erhalt der professionellen Handlungsfähigkeit, die ja sonst prinzipiell gefährdet wäre. Hier stoßen wir auf ein generelles Problem sozialpädagogischer Intervention. Man möchte zu den Leiden der Menschen vorstoßen, aber hat Angst davor, dass diese Leiden so herausbrechen, dass sie nicht mehr als Probleme deutbar sind. Es bräuchte dazu mehr Zeit und Vertrauen. Professionalität heute ist oft Reduktion von Zeit, Raum und Vertrauen. Menschliche Dramatik wird darin reduziert.
Natürlich ist die Fähigkeit der Sozialpädagogik, auf ihre Klientinnen einzugehen, sie zu verstehen, im Lauf der Professionsgeschichte ungeheuer gewachsen. Hier liegen Gewinne, die nicht wieder verloren gehen dürfen. Aber dies scheint doch heute in dem Maß umzuschlagen, in dem durch die Rationalisierung der Erfahrungen von Raum, Zeit und Beziehungen diese reduziert und standardisiert werden. Auf der interaktiven Ebene wächst der Druck zur Typisierung, nun sozialtechnologisch modernisiert. Dabei gibt es doch inzwischen eine biografisch orientierte Methodik, die das Sich-Einlassen auf das Eigene zulässt. Die ethnografische Zugänge, die den Respekt vor dem Fremden verlangen und ihn zu gestalten helfen. Wie kann ich den anderen als anderen stehen lassen? Mit der neueren, methodischen Entwicklung aber wächst auch die Tendenz der Flucht vor dem Sich-Einlassen, haben die Versuche zugenommen, mit ausgeklügelten Eingriffskatalogen den Spagat zwischen dem offenen Sich-Einlassen und der zielführenden Intervention irgendwie und legitimierbar zu managen. Die Häufigkeit der Auffälligkeitsmerkmale und ihre Korrelationen und Kausalableitungen stehen im Vordergrund und nicht die so schwer ergründbare Lebensgeschichte der Betroffenen.
Da kann man längst eine Spaltung der Profession beobachten. Die einen, die das Verstehen weiterentwickeln und Räume und Beziehungen anmahnen, in denen sich die Klientinnen öffnen können, die Chance des Unvermuteten genauso enthalten wie die Gewissheit, dass das Risiko des Scheiterns anerkannt wird, aber auch die Hoffnung des Gelingens. Bei anderen ist der Aspekt der Steuerung in den Vordergrund getreten. Man versucht, die menschliche Komplexität vorauseilend technologisch zu bannen.
Deshalb braucht es eine am Leben und nicht am professionellen Handeln orientierte Ausgangsbasis sozialpädagogischen Denkens. Die Sozialpädagogik kann der Feind des Lebens sein, weil sie eingreift, typisiert und verengt. Aber sie kann auch das Dramatische, Abgründe aufbrechende des Lebens zähmen, ohne diese Abgründe zuzuschütten. Sie muss sie kennen. Sie muss das Drama anerkennen und doch zu integrieren versuchen. Aber dazu bräuchte es dann Räume und Umwege, die auch von der Sozialpädagogik her gestaltet werden können. Also, es darf nicht aufgehoben werden, dass das Verständnis von Leiden in sozialstaatlichen Problemdefinitionen zu einer neuen Qualität der Bewältigung geführt hat. Wenn Armut nun sozialstaatlich als das Recht definiert wird, unterstützt zu werden, dann wird der Grundcharakter des Dennochs der Sozialpädagogik offenkundig.
Inzwischen kommt von der neoliberalen Seite das Unwort von der gefühlten Armut. Diese wird dann eben nicht als soziales Problem anerkannt. Sozialpädagogik wird nun dahingehend denunziert, dass man ihr vorwirft, sie reagiere auf die Gefühle und nicht auf die objektiven Umstände. Sie ginge damit den Betroffenen auf den Leim. Die hatten doch alle Möglichkeiten und wenn sie sie nicht nutzen, muss eben die Unterstützung reduziert werden. Fordern und fördern. Ist es da verwunderlich, wenn Sozialpädagoginnen sagen, vielleicht ist das gar nicht so schlecht mit der Rationalisierung der Zugänge zu den Klienten. Wir gehen ihnen dann doch nicht so leicht auf den Gefühlsleim.
Das scheint mir eine grandiose Verkennung dessen, was die Anomie-Theorie schon erkannt hatte. Wenn die Menschen erfahren, dass die Gesellschaft Ziele vorgibt, aber nicht die Mittel dazu, dann wird sie als regellos erlebt und damit geht die menschliche Antriebskraft zurück. Der Antrieb, sich an der Gesellschaft aktiv zu beteiligen, schlägt in Rückzug um.
Hier sieht man, wie zentral der Begriff der funktionalen Äquivalente für eine Sozialpädagogik sein kann, die erst einmal die Lebensdramatik in ihren Klientinnen zum Zuge kommen lässt und nicht den zweiten Schritt, die Intervention vor dem ersten, dem Zulassen, tut. Das Modell der funktionalen Äquivalente, der Eröffnung alternativer Räume und Beziehungen in sozialpädagogischen Projektmilieus, setzt ja gerade darauf, dass die Sozialpädagoginnen mit ihren Interventionen auf das eingehen können und müssen, was die Betroffenen bewegt, damit sie ihnen Möglichkeiten dafür schaffen können, zu spüren, dass sie auch anders weiterkommen, ohne sich aufgeben zu müssen. Und wieder kann man von der neoliberalen Seite hören, solche Umwege seien unnötig, sie schaffen nur neue soziale Hängematten.
Deshalb müssen wir der neoliberalen Fraktion hartnäckig entgegentreten, dass das Programm der Sozialpädagogik immer schon Hilfe zur Selbsthilfe heißt und damit, wenn man das nur richtig verstünde, gar nicht so weit vom Primat eines Förderns zur Selbstzuständigkeit entfernt ist. Allerdings, und das ist entscheidend, im Rahmen der Solidarität der Gemeinschaft.
Letzteres ist wirklich wichtig, denn die neoliberale Formel ist umgekehrt zur sozialpädagogischen gedacht. Es wird nur gefördert, wenn die Forderung erfüllt ist. In der Sozialpädagogik heißt es dagegen, wir müssen erst fördern, wir können erst fördern, wenn die Menschen sich entwickeln können, wenn wir sie sich entwickeln lassen, dass sie biografisch so handlungsfähig sind, dass sie die arbeitsgesellschaftlichen Anforderungen überhaupt bei sich integrieren können.
Gut, aber ich möchte doch noch einmal zurückgehen und möchte auch festhalten, dass, wenn wir unsere Erfahrungen aus Praxisbegleitung und Beratung zusammennehmen, ganz deutlich ist, dass diejenigen, die sich im Sozialkonsum treiben lassen, nur einen geringen Teil der Klientinnen ausmachen.
Und wenn dann immer wieder gestichelt wird, die soziale Arbeit sei ein Versorgungsterror erlernter Hilflosigkeit, so muss man aus der empirischen Erfahrung heraus entgegenhalten, dass die Klientinnen schon mit dieser Hilflosigkeit in die Sozialarbeit kommen und hier zumindest die Chance erhalten, damit so umzugehen, dass sie einigermaßen handlungsfähig bleiben oder werden.
Alles, was wir in der Sozialpädagogik diskutieren und entsprechend umsetzen wollen, also die Anerkennung der lebensweltlichen Kräfte und des Bewältigungsstrebens, all dies ist gegen diese Denunziation der Klientel gerichtet. Insofern ist es schon problematisch, dass es zunehmend Kreise auch in der Sozialpädagogik gibt, die meinen, mit diesem gewachsenen Programm könne man angesichts der postsozialstaatlichen Wende nichts mehr ausrichten. Das Gegenteil ist der Fall. Ohne eine solche insistierende Sozialarbeit sehe die soziale Landschaft bei uns anders aus. Das zeigen ja auch die Folgen der Wirtschaftskrise in den 2000er Jahren. Mehr soziale Exklusion gäbe es, mehr soziale Spaltung.
Hier sind wir bei dem Grundproblem des gegenwärtig gestörten Verhältnisses von Sozialarbeit und Sozialpolitik angelangt. Die Politik der Anerkennung, die zum Kern sozialstaatlicher Sozialpolitik gehört, hat an Durchsetzungskraft wie an politischer Stützung verloren. Indem der moderne Sozialstaat sozialstrukturell bedingte Lebensschwierigkeiten und Benachteiligungen als soziale Probleme anerkennt, hebt er sie auf eine allgemein gesellschaftliche Ebene jenseits individualisierender Schuldzuschreibungen. Im neoliberalen Denkmuster aber werden soziale Probleme wieder marktgängig individualisiert. Jeder kann es doch irgendwie schaffen. Jeder trägt deshalb das Risiko des Scheiterns selbst. Hinzu kommt ein Paradox. Dieses neoliberale Denkmuster, das ja zum Beispiel in der Parteipolitik mit der Mittelschicht kokettiert, wendet sich selbst gegen diese. Gegenwärtig steht die Mittelschicht unter Abstiegsdruck, leben viele in der Angst, in prekäre Lebensverhältnisse zu geraten und schotten sich dann umso mehr gegenüber sozial benachteiligten und deklassierten Bevölkerungsgruppen ab. Damit kann sich aber eine Haltung der Abwehr breit machen, die darauf hinausläuft, dass man nicht mehr bereit ist zu verstehen und gutzuheißen, dass man sozial benachteiligten Gruppen in sozialpolitischer Anerkennung professionell helfen muss. Warum so viel und so teure Sozialarbeit? Die Tafeln genügen doch. Die moderne sozialstaatliche Sozialarbeit hat aber immer davon gelebt, dass das, was sie tut, von einer liberalen Mittelschicht verstanden und unterstützt wurde und wird. Viele aus den sozialen Bewegungen der 1960er und 1970er Jahre waren in gehobene bis mittlere berufliche und politische Positionen gekommen und hatten sich zumindest einen Teil ihrer sozialen Sensibilität erhalten. Dies droht nun wegzubrechen, da die Unterstützergenerationen in Rente gehen. Somit ist die Gefahr größer geworden, dass die soziale Arbeit zur Projektionsfläche der Abstiegsängste, dem Sicherheits- und Verschonungsdenken der gegenwärtigen Mittelschichten wird. Man vertraut nicht mehr einem sozialpädagogischen Konzept der Umwege und des pädagogischen Abwartens. Es soll schnell und effizient eingegriffen werden. Der Wunsch nach kurzer und schneller Kontrolle verstärkt sich.
Soziale Probleme werden dann nicht mehr in der gesellschaftlichen Anerkennungsperspektive, sondern in der Marktperspektive bewertet. Sicherheitsaspekte sind in diesem Sinn marktfähiger. Auch hier tritt die Ökonomisierung des Sozialen deutlich hervor.
Wenn man sich also nicht mehr selbstverständlich auf unterstützende Gruppen aus der Mittelschicht verlassen kann, gilt es umso mehr, Arbeitsbündnisse zu suchen. Denn die soziale Arbeit muss die Chance haben, geschützte Räume und Beziehungen so zu gestalten, dass sich sowohl Lebensdramatiken äußern als auch Hilfen entwickeln können. Dazu braucht sie weiter eine sozialstaatliche Anerkennungspolitik und eine zivilgesellschaftliche Anerkennungssphäre als ihre Hintergrundsicherheit.